Wir haben vorhin mit der Joel-Stelle geschlossen. Ich möchte noch mal zwei Dinge dazu sagen. Einmal seht ihr hier ganz grob die Heilszeiten, von denen wir heute Morgen gesprochen haben. Hier vorne Unschuld und Gewissen und so weiter. Dann hier die Zeit des Gesetzes. Und jetzt sind wir hier seit Pfingsten in der Zeit der Gemeinde. Und die Zeit der Gemeinde wird enden mit der Entrückung der Gemeinde. Und dann kommt die Zeit der Trübsal, der Tag des Herrn, hier. Und danach wird das sogenannte tausendjährige messianische Friedensreich beginnen. Und meine Behauptung war, dass Joel, der hier gelebt hat, in dieser Zeit, und der für das Volk Israel Weissagungen empfangen hat, im ganzen Joel-Buch gehen alle Weissagungen an das Volk Israel, dass er auf diese Zeit geweissagt hat. Schade, dass es farblich jetzt nicht deutlich ist. Das war nämlich die gleiche Farbe wie das, nämlich grün. Ja. Und hier zu Beginn des tausendjährigen Reichs, hier wird das geschehen, was noch nicht erfüllt ist von Joel 3. Hier am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und am Ende dieser Zeit Sonne verfinstert und Mond in Blut und so weiter. Hier in der Gegend und nicht am Ende des Gemeindezeitalters. Das ist kein Zirkelschluss. Ich wollte das nicht sagen, also weil keiner der Propheten die Gemeindezeit gesehen hat. Also kann auch Joel das nicht meinen. Warum meint Joel das nicht? Weil keiner der Propheten die Gemeindezeit gesehen hat. Ja, das wäre ein Zirkelschluss, so kann man auch argumentieren. Aber es ist, wenn ihr das Buch Joel mal durchnehmt, hier in der Gemeinde, wirklich durchnehmt, werdet ihr sehen, das Buch Joel spricht nicht von der Gemeindezeit, lehrmäßig. Es spricht von Israel damals und Israel in der Zukunft, in dieser Zeit. Viele der Propheten der Alttestamentlichen haben diesen Aufbau. Und sie sprechen nicht von der Gemeindezeit. Wenn ich sage, die alttestamentlichen Propheten sprechen nicht von der Gemeindezeit, heißt es nicht, dass wir nicht das Alte Testament lesen sollen oder dass das Alte Testament nicht für uns sehr viel gute Belehrung enthält und Trost und Ermunterung und all die Dinge. Selbstverständlich sollen wir das Alte Testament lesen. Nur ist ein Unterschied, ob wir etwas lesen und der Herr redet seelsorgerlich mit uns. Er kann durch jedes Wort der Bibel, selbst aus dem Geschlechtsregister des Esau, kann er seelsorgerlich mit uns reden. Aber lehrmäßig müssen wir fragen, auf welche Zeit ist es jetzt gemünzt? Und das schon unterscheiden. Machen wir Fortsetzung mit Punkt 5 auf unserem Umdruck. Zeichen, falsche Zeichen und Wunder. Ich kann nicht anders, ich muss zunächst erst wieder ein Wort sagen zur Heilsgeschichte. Zeichen und Wunder in heilsgeschichtlicher Sicht. Es kann kein vernünftiger Mensch bestreiten, dass Zeichen und Wunder gehäuft vorkamen in der Zeit des Mose. Man spricht von 4 Epochen, Phasen, wo Zeichen und Wunder ganz stark gehäuft vorkamen. Gott hat immer Wunder getan, aber es ist schon ein Unterschied, ob wir nur von Wundern reden oder Zeichen und Wunder. Ihr Lieben, wir müssen die Bibel ganz genau lesen. Wenn Zeichen und Wunder steht, das ist etwas anderes, als wenn nur irgendwo ein Wunder geschieht, weil ein Zeichen, eben wie das Wort sagt, auf etwas Besonderes hinweist und etwas Besonderes deutlich machen will. Und Mose tat Zeichen und Wunder. Das war die klassische Erlösungszeit des Alten Testamentes, als er Israel aus Ägypten führte. Dann haben wir bei Josua eigentlich kein Wunder mehr, das Josua getan hat. Gott hat ein Wunder getan, als das Volk durch den Jordan gegangen ist. Das hat Gott getan, nicht Josua. Mose dasselbe, ja. Gott hat natürlich auch da immer die Wunder getan durch Mose. Aber Mose hatte eine ganz andere Macht und Autorität. Er konnte den Stab über das Wasser halten und dann teilte sich das. Und das konnte Josua nicht mehr. Mit anderen Worten, es klang ab, die Zeichen- und Wundertätigkeit bei Josua. Dann frage ich euch, wie viel Wunder hat denn Jeremia getan und Jesaja und Daniel und Ezekiel und Joel und die ganzen Schriftpropheten? Ich glaube nicht, dass uns da viele Wunder berichtet werden. Jesaja durfte einmal ein Mittel verwenden, als der König Hiskia krank war, hat er ihm das Feigenpflaster aufgelegt, aber da kann man nicht sagen, er hat ein Wunder getan. Es waren Schriftpropheten. Wir sehen schon im Alten Testament, da tauchen Zeichen und Wunder ganz massiv auf, nämlich als eine neue Heilszeit begann. Die Zeit des Gesetzes. Die Zeit Israels. Warum hat Gott dort in besonderer Weise Zeichen und Wunder geschehen lassen? Weil er den Träger der Offenbarung bestätigt hat durch diese Zeichen und Wunder. Der Träger der neuen Offenbarung war Mose. Mose gab dem Volk Israel das Gesetz. Und wer sagt denn, dass Mose autorisiert war? Wer sagt denn, dass Mose das wirklich von Gott empfangen hatte? Damit das ganze Volk erkannte, Mose ist autorisiert von Gott. Er hat die Vollmacht. Darum konnte er auch Zeichen und Wunder tun. Die Träger der Offenbarung wurden legitimiert und autorisiert durch Zeichen und Wunder. Dann haben wir eine neue Zeit im Alten Testament, die Zeit der Propheten. Die beginnt klassisch durch Elia und Elisa. Elia und Elisa haben eine ganze Reihe Zeichen und Wunder getan. Aber dann kommen, wie ich eben schon sagte, die Schriftpropheten. Dann kommen sie alle 16, die wir im Alten Testament haben. Und meines Wissens wird von keinem einzigen ein Wunder berichtet, das sie getan haben. Aber sie haben Gottes Worte empfangen und haben sie niedergeschrieben in seinem Auftrag. Da sehen wir eine Tendenz im Alten Testament vom Zeichen und Wunder, vom Sichtbaren hin zum Wort. Das ist immer der Weg, den Gott geht. Hin zum Wort. Dass wir zum Wort hinkommen. Dann endet die Zeit der Propheten durch Johannes den Täufer. Wie viel Zeichen und Wunder hat Johannes der Täufer getan? Er ist der größte der Propheten. Wie viel Zeichen und Wunder hat er getan? Lest die Evangelien. Ich sehe keines. Nicht eines. Am Schluss wird er enthauptet wegen einem Tanzgirl. Kein Zeichen und Wunder. Er hat sich auch nicht aus dem Gefängnis herausgebeamt, ja, oder wie soll ich das sagen, herausgezaubert. Nein. Er ist dann gestorben im Gefängnis und war der Wegbereiter des Herrn. Danach trat der Herr Jesus auf, das ist die klassische Erlösungszeit des Neuen Testaments. Auch unser Herr tat Zeichen und Wunder. Im Johannesevangelium werden stellvertretend eine Auswahl davon berichtet. Die meisten sagen 7, Fred Colvin meint 8, aber das soll er selber erklären, warum er auf 8 kommt. Ladet ihn mal ein, dann sagt er euch das. Zeichen und Wunder im Johannesevangelium. Und dann haben wir noch Zeichen und Wunder durch die Apostel. Auch die Apostel bringen wieder eine neue Heilszeit, eben die Zeit der Gemeinde. Und Gott hat sie in besonderer Weise autorisiert, mit einer neuen Botschaft ausgerüstet. Und sie bekamen Zeichen eines Apostels zum Beispiel, sehr wichtig, dass das in 2. Korinther 12, Vers 12 steht. Der Apostel Paulus tat Zeichen eines Apostels. Denkt mal darüber bitte nach. Es gab Zeichen eines Apostels. Warum? Weil eben die Apostel eine neue Offenbarung hatten, eine neue Botschaft. Sie brachten das, was wir heute in den Lehrbriefen des Neuen Testaments haben. Und die konnten ja nicht einfach sagen, hier, wir haben eine neue Offenbarung von Gott. Sie mussten legitimiert werden, sie mussten autorisiert werden vor ihren Zuhörern durch Zeichen und Wunder. Paulus tat viele Zeichen und Wunder. Aber auch da habt ihr sicher schon gehört oder selbst studiert in der Apostelgeschichte, als Paulus dann anfängt mit seiner Missionstätigkeit, auf der ersten Missionsreise noch eine ganze Reihe Zeichen und Wunder. Er wird gesteinigt und steht auf und geht wieder in die Stadt zum Beispiel, eine ganze Reihe Zeichen und Wunder. Zweite Missionsreise lesen wir kein Zeichen und Wunder mehr. Einige Bekehrungen, Bekehrungsberichte, Lydia, Kerkermeister und so. Kein einziges Zeichen und Wunder wird berichtet auf der zweiten Reise. Und auf der dritten Reise nur noch das, was auf der Insel Malta geschah, mit dem Vater des Publius und die Schweißtücher in der Erweckung von Ephesus, als man sogar die Schweißtücher des Paulus über Kranke hielt und sie wurden gesund. Da war eine besondere Erweckung in Ephesus und da tut Gott auch manchmal wirklich außergewöhnliche Dinge in Erweckungen, wo ein echter Aufbruch ist von ihm. Da geschehen auch mal Dinge, die man nicht in alle Schablonen einordnen kann, so auch diese Schweißtüchlein. Aber ihr seht, es nimmt ab. Die erste Missionsreise, die zweite, die dritte, wir haben wieder die Tendenz, es nimmt ab und dann muss der Apostel sogar seine Mitarbeiter krank zurücklassen. Trophimus lässt er krank in Milet. Timotheus schreibt er, nimm auch ein bisschen Wasser, nimm ein bisschen Wein zu dem Wasser, ja, weil du so einen kranken Magen hast und er kann sie nicht mehr heilen. Ich habe nachgelesen in Literatur bei Charismatikern. Wisst ihr, was sie schreiben? Sie schreiben, ja, jeder hat mal eine schwache Stunde, sogar der Apostel Paulus hatte schwache Stunden, da konnte er nicht heilen. Da musste er den Trophimus zurücklassen. Glaubt ihr das wirklich? Dass er da nur eine schwache Stunde gehabt hat? Ich glaube, dass der Apostel Paulus nicht wie eine aufgeladene Batterie durch die Gegend gegangen ist und überall, wenn ihn nur einer angerührt hat, dann wurde der gleich gesund und stand senkrecht, sondern der hat in seiner Schwachheit, ist er den Weg gegangen, das schreibt er doch selber, in Schwachheit. Und aus seiner Schwachheit heraus hat Gott Wunder getan. Manche hat er überhaupt nicht gemerkt, ja, und erst später vielleicht erfahren, was Gott da getan hat. Und nicht, wie heute leider Charismatiker meinen, sie wären wie eine aufgeladene Batterie. Und ich höre noch Reinhard Bonnke, wie er hier in der Halle gesagt hat, oh, die Salbung des Herrn ist auf mir und ich weiß, jetzt wird er Wunder tun. Und er verstand sich offensichtlich aufgeladen bis oben hin mit Gottes Kraft und jetzt können sie alle kommen mit den Rollstühlen, ja. Aber die mit den Rollstühlen, die fuhren leider auch wieder mit dem Rollstuhl hinaus. Also, wir sehen, Zeichen und Wunder haben eine besondere Bedeutung. Sie legitimieren und autorisieren die Träger von neuer Offenbarung. Achim.
Noch eine Frage. Simson zum Beispiel, wo würde man den in dieser heilsgeschichtlichen Zeit einordnen?
Weil ja.
Da geschahen ja auch Zeichen und Wunder.
Nein, eben nicht. Da geschahen außergewöhnliche Dinge, aber keine Zeichen und Wunder. Das steht nicht im Richterbuch, dass Simson Zeichen und Wunder getan hätte. Simson war ein außergewöhnlich starker Mann. Der hat ein Stadttor ausgehängt und auf einen Berg hochgetragen. Und mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister erschlagen, aber das waren keine Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder heißt, hier ist etwas Besonderes von Gott her geschehen, an dem die anderen erkennen, der Mann ist wirklich von Gott gesandt und beauftragt und begabt und beschenkt mit einer neuen Offenbarung und deswegen gibt ihm Gott auch besondere Zeichen und Wunder.
Aber wo steht das Zeichen und Wunder, dass es eben nur auf bestimmte Leute gezogen ist, die sozusagen Offenbarungsträger sind? Das ist ja eigentlich eher eine Interpretation und steht so als Bibelvers nicht in der Bibel.
Da hast du recht, das steht nicht ausdrücklich explizit so da, aber wenn du das Neue Testament liest und achtest mal genau drauf, wo eben Zeichen und Wunder vorkommt, dann kann man diesen Schluss ziehen. Es ist ein ganz normaler Vernunftsschluss. Es steht nicht explizit da, aber das Gegenteil wäre viel, viel unlogischer, unplausibler. Man könnte jetzt nicht einfach sagen, weil das nicht explizit dasteht, ist das Gegenteil. Kann man eher vom Gegenteil ausgehen. Das würde doch gegen diese Dinge gehen, die ich eben genannt habe. Wir kommen nicht umhin, einige Dinge auch zu schließen, aber das macht die charismatische Seite noch viel mehr. die schließt noch viel mehr Dinge, ja, wo sie keine Schriftaussagen unter dem Boden, unter den Füßen hat. Du wolltest noch was ergänzen?
Es ist ja auch die Argumentationsweise, dass in den Briefen, die 64 nach Christus geschrieben wurden, keine Zeichen und Wunder mehr auftauchen.
Mhm.
Und in diesen Briefen 64 nach Christus gibt es auch keine Hinweise mehr, zum Beispiel aufs Abendmahl.
Mhm.
Und doch tun wir heute das Abendmahl noch.
Selbstverständlich, ja.
Das argumentiert wird dann, die Zeichen und Wunder haben aufgehört. Zum Beispiel Paulus, als er Timotheus schreibt, er soll eher Wein trinken gegen seinen Magen, dass sozusagen die Kraft langsam abwärts ging.
Mhm.
Und gerade beim Abendmahl zum Beispiel, da argumentiert man ja auch nicht, es kommt nicht mehr vor, also ging es langsam abwärts.
Ja, da haben wir ja eine andere Situation, weil da ausdrücklich steht, der Herr Jesus hat das Brotbrechen eingesetzt und hat sogar befohlen, dass wir es so oft, wir es tun, zu seinem Gedächtnis tun sollen. Das kann man nicht direkt vergleichen.
Ich glaube, bis er kommt, steht im
Brot. Ja, sogar bis er wiederkommt, ja. Da ist klar, dass da eine Konstanz angezeigt ist, gell?
Gut, aber Jesus hat auch gesagt, ich bin das Brot des Lebens und hat auch diese Brotvermehrungswunder bei 4.000, 5.000 Menschen gemacht. Können wir auch argumentieren, okay, ne? Kann ja heute auch noch sein.
Wie meinst du, kann noch sein?
Also Jesus hat ja nicht nur gepredigt, sage ich mal, sondern er hat auch Zeichen und Wunder getan.
Ja.
Und es kann ja heute genauso noch sein, dass unsere Botschaft durch Kraft, also nicht nur durch das Wort, durch Evangelium, sondern auch durch Zeichen und Wunder, genauso die Leute noch überführen könnte.
Ja, es könnte.
Warum soll heute die Kraft weniger sein als damals am Anfang?
Ja.
Also diese Sicht, das Ganze so ein bisschen anzuschuppen, sodass Gemeinden entstehen, dass Leute gläubig werden.
Ja, ich weiß, was du meinst. Theoretisch könnte das sein. Das ist ja auch die Argumentation von John Wimber, oder das war sie, er lebt ja nicht mehr, und auch von Jack Deere und anderen, des sogenannten Power-Evangelism, dass eben viel mehr Menschen zum Glauben kommen, wenn dort auch wirkliche Wunder geschehen. Nur, wer da die Bibel ganz genau liest, der stellt sehr schnell fest, dass die Menschen zwar aufmerksam wurden und große Massen zusammengelaufen sind, aber wer ist denn wirklich zum Glauben gekommen durch die Zeichen und Wunder? Zum Glauben kommen Menschen je und dann nur durchs Wort. Ein Zeichen oder ein Wunder, etwas Außergewöhnliches, kann Menschen mal aufrütteln, auch ein Autounfall kann Menschen aufrütteln, aber wenn dann nicht das Wort dazukommt, oder das Wort haben sie schon vorher gehört, und jetzt kommt der Anstoß dadurch, kommt niemand zum Glauben. Das Wort muss das Entscheidende tun. Und ich habe ja noch nicht sagen können, was hier in Johannes 20 steht. Bitte schlag doch mal mit auf Johannes 20. Wir haben im Johannesevangelium 7 Zeichen. Oder 8. Ja, auf jeden Fall eine ausgewählte Anzahl. Johannes sagt selber, dass Jesus Christus noch viel mehr Zeichen getan hat. Der Schluss von Johannes 20, Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das Wort übernimmt die Zeichenfunktion. Diese Zeichen sind geschrieben, auf das ihr glaubet. Wir sind zum Glauben gekommen, ich gehe mal davon aus, alle, die hier sitzen, sind wahrscheinlich durch das Wort zum Glauben gekommen. Wohl kaum jemand, der durch irgendein spektakuläres Zeichen oder Wunder zum Glauben kam, sondern ich nehme an, durch das Wort. Und das ist deswegen möglich, wir müssen heute nicht dieselben Zeichen sehen wie die Menschen damals. Diese Zeichen, die damals geschehen sind, sind geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Darum haben wir es schriftlich bekommen von Gott, geschrieben, damit wir glauben. Wir müssen nicht dieselben Zeichen sehen. Und schaut, der reiche Mann, er ist, ja, Werner, du nickst, ja.
Wo der Jesus diesen Bericht macht vom reichen Mann, vom Lazarus, wo es darum geht, dass der Reiche dann bittet, dass der Lazarus doch gesendet wird zu den Brüdern. Und dann sagt Abraham zu ihm, sie haben große Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht,
wenn sie ein Zeichen sehen,
das wäre ein Zeichen, ja. Dann sagt er, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht.
Das ist ganz eindeutig, ja. Wenn sie ein außergewöhnliches Wunder sehen, sie kommen dadurch nicht zum Glauben, aber er sagt, sie haben das Wort, sie haben Mose und die Propheten. Das war die Bibel der damaligen Zeit. Und wenn sie die nicht hören, werden sie nicht zum Glauben kommen. Walter.
Ich glaube auch, dass zum Beispiel Jesus hat ja damals ja auch gut ein Zeichen getan. Und die Pharisäer zum Beispiel hätten ja auch nicht geglaubt.
Nein.
Die ja auch gesehen haben.
Ja.
Neben der Apotheken und wie auch immer. Und sie hätten ja nochmal die Verlüsse, dass er der Messias
war. Genau.
Und im Messias, da steht ja drin im Alten Testament, oder das
ja.
Regen, dass der Messias Tod auferwecken kann, dass er heilen kann, dass er. Das hätte alles gewusst, wenn
ja. Das wollte ich gerade ergänzen. Ist gut, dass du das schon ansprichst. Die Juden erwarteten den Messias und sie selber haben an den Messias Anforderungen gehabt. Wenn der Messias kommt, wenn irgendeiner behauptet, er sei der Messias, dann muss er Aussätzige reinigen können, heilen können. Das erste Wunder, das der Jesus tut, den Aussätzigen heilen, ja, im Matthäus-Evangelium. Dann soll er einen Toten auferwecken, hat er gemacht, den Lazarus, und er musste einen Besessenen heilen, der stumm war. Das hat eine bestimmte Bewandtnis, das konnten nämlich die jüdischen Exorzisten nicht, und das erwartete man von dem Messias, und der Jesus hat alle drei diese Wunder getan, und als er dieses dritte tut, das spektakulärste, da sagt das Volk, das muss der Sohn David sein, und die Pharisäer sagen, nein, er treibt durch Beelzebub aus. Und dann warnt er sie und sagt, Vorsicht Leute, jetzt habt ihr alle drei Zeichen gesehen, die der Messias tun sollte, und ihr lehnt mich trotzdem ab, ja, dann seid ihr in großer Gefahr, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu tun. Und die Generation Israels, die damals lebte, tat dann auch diese Sünde. Arthur.
Weil ich unterstütze noch, was wir eben gesagt haben, wenn wir in Römer 10 reinsehen, dass die Predigt, das Wort,
ja.
Die glaubt mit dem Herzen und mit dem Mund wird bekannt.
Ja, genau.
Die,
ja. Römer 10, Vers ja. 17. Jawohl, ich muss mal ein Stück weitergehen, weil ich da kommen noch ein paar Dinge. Zeichen und Wunder waren zeitbedingt und tauchen in der Letztzeit wieder als Verführung auf. Das müssen wir auch noch sehen. Schaut mal auf eurem Umdruck, habt ihr eine Gegenüberstellung von zwei Bibelstellen, Hebräer 2 und 2. Thessalonicher 2, 9 bis 11. Und das geht nur nicht anders, das sollten wir lesen, das ist auch sehr wichtig. Hebräer 2, Vers 3 und 4, das sagt das Wort Gottes, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Sie hat ja den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen, und ist von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder. Gott gab durch Zeichen und Wunder, hier steht wieder der Begriff, Zeichen und Wunder. Das gehört zusammen, das ist ein Terminus technicus, wie das so schön gesagt wird. Das ist ein stehender Begriff und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also hier stehen drei Worte, Zeichen, Wunder und Machttaten. Positiv, ja, die Gott gegeben hat. Und jetzt schlagt mal bitte auf 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 11. Hier stehen die gleichen griechischen Worte, exakt die gleichen Worte, aber jetzt mit einem negativen Vorzeichen. Hier wird die Zeit des Antichristen beschrieben. Die Zeit des Antichristen, die ja am Ende des Gemeindezeitalters sein wird, beziehungsweise da, dieser Zeit hier beginnen und in die Trübsalzeit hineingeht. Hier ist der Antichrist dazwischen und da werden Zeichen sein, nämlich, wie es hier heißt, ab Vers 7, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich noch nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird, durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat, Dynamis, und mit Zeichen, Semeios, und Wundern, Terasin, der Lüge. Wunder der Lüge, hier steht Pseudo-Terasin. Pseudo. Ja, ihr wisst, was das bedeutet. Pseudo heißt lügenhaft, falsch. Pseudo-Wunder. Das heißt, wir sehen, die Bibel spricht von Zeichen und Wundern, aber Zeichen und Wunder ist ein spezieller Begriff, der ausdrückt, dass ein Träger einer Offenbarung von Gott legitimiert und beglaubigt wurde, wie Hebräer 2 sagt. Wunder hat Gott immer getan und tut er auch heute noch. Aber Zeichen und Wunder ist etwas anderes. Da hat es zeichenhafte Funktion und bestätigt den Träger der Offenbarung. Und wir sehen, Paulus schreibt, in der Zukunft wird das Ganze wiederkommen, aber mit negativen Vorzeichen. Und darum sollten wir nicht zu blauäugig sein im Blick auf solche sogenannten Wunder, die da heute angeboten werden, weil da müssen wir genau hinschauen, ob das auch wirklich echte Wunder sind oder ob das vielleicht doch nur Sachen sind, die vorgetäuscht sind, oder das meint niemand böse, das will niemand unterstellen, dass er da irgendjemanden betrügen will, aber es sind oft Dinge, die sich im seelischen Bereich abspielen. Ich will das gleich noch weiter ausführen. Zunächst mal die Schlussfolgerung: Zeichen und Wunder sind nicht das Normale im Gemeindezeitalter. Die Gemeinde Jesu hat vor allem das geschriebene Wort. Das habe ich auch heute Morgen versucht zu zeigen. Unsichtbare Bezüge, die Gemeinde. Israel, sichtbare Bezüge. Die Gemeinde, unsichtbare Bezüge. Kommen wir jetzt zu dem Punkt Krankheit und Heilung. Da kann ich das deutlicher machen. Ja.
Ich habe jetzt noch nicht der Vers verstanden. Du sagst Zeichen und Wunder. Die kommen jetzt normalerweise nicht mehr vor, aber Wunder schon.
Ja.
Kannst du erklären, was ist der Unterschied zwischen Zeichen und Wunder und nur Wunder?
Ja. Ich versuche es nochmal. Zeichen und Wunder ist ein feststehender Begriff, ein Terminus Technicus, der sagt, hier ist etwas geschehen, durch das Gott den Betreffenden, der das ausgeführt hat, der dieses Wunder getan hat, legitimiert und beglaubigt, bestätigt als ein von ihm Beauftragter, der eine neue Botschaft bringt, also bisher nicht bekannt ist, der neue Dinge verkündigt im Auftrag Gottes, der eine neue Botschaft bringt im Rahmen, im Laufe der Heilsgeschichte. Konnte ja nicht einfach jeder kommen und sagen, ich bin jetzt von Gott gesandt und ich bringe euch jetzt was Neues. Das kann doch nicht einfach jeder sagen, ja? Kann doch auch heute nicht einfach jemand kommen und sagen, ah, ich habe Offenbarung Kapitel 23 geschrieben, ja? Oder hier ist 1. Korinther 17. Dem glauben wir doch nicht einfach. Ja, es muss doch einer autorisiert sein und legitimiert. Und das geschah in der Offenbarungszeit durch Zeichen und Wunder, die Gott gegeben hat. Und das waren echte Zeichen und Wunder. Das waren wirkliche Wunder. Das sind Menschen gesund geworden, nicht nur im psychosomatischen Bereich, sondern organische Krankheiten sind da geheilt worden. Das nehme ich das schon vorweg, was ich jetzt hier bei Punkt 6 sagen will. Und das möchte ich heute erstmal gerne sehen, wo das geschieht. Und selbst wenn es geschieht, würde ich dann immer noch nicht gleich von vornherein sagen, das ist jetzt vom Herrn, weil auch das müssen wir nüchtern sehen, der Teufel kann auch Wunder tun. Er wird es sicher nicht ich lasse das weg, was ich sagen wollte. Wir gehen zum Punkt 6, Krankheit und Heilung. Ja, heute am laufenden Band geschehen Wunder. Wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt, ist erstens mal das größte Wunder, was geschehen kann. Dann, Gott heilt auch heute noch Krankheiten. Wir beten doch hier auch für Kranke. Ja, nicht nur so ein Tröstungsgebet, ja, segne auch den Kranken, ja. Wir haben einen jungen Bruder in der Gemeinde, der hat gerade geheiratet, der ist krebskrank. Wir wollen jetzt in Kürze eine extra Gebets- und Fastenzeit machen für diesen jungen Mann. Wir rechnen damit, dass Gott ihn heilt. Und es kann sein, Gott wird es nicht tun. Wir werden Gott freigeben in der Sache. Ja? Wir werden hinzufügen, wenn es dein Wille ist. Aber wir vertrauen dir, dass du kannst. Dass du diesen jungen Mann heilen kannst. Gott tut doch heute noch Wunder. Er gibt jemand einem Arbeitsplatz, er schickt eine Bewerbung weg, andere haben 50 geschrieben, ja, und da schickt einer eine Bewerbung und zack, der kriegt den Job, ja. Ach, da gibt es noch so viele Dinge, wo Gott wirklich Wunder tut. Gut, manche Dinge interpretieren wir auch einfach so als Wunder, ja, wo ein Nichtchrist sagen würde, als Beispiel, ja, hat einer einen Schlüssel verlegt und dann hat er alles gesucht und nicht gefunden und dann endlich geht er auf die Knie und betet, ach Herr, lass mich doch den Schlüssel finden. Und dann hat er ihn gefunden und dann sagt er, ein Wunder ist geschehen. Dann sagt der Nichtchrist, hättest du da gleich geguckt und am Bett, ja, dann hättest du ihn auch gefunden, dazu hätte es kein Wunder bedurft, ja. Da sagen wir manchmal Wunder, das ist dann für uns subjektiv so, ob das objektiv auch immer übereinstimmt, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut und sein Wesen hat sich nicht verändert. Ja, er tut heute noch Wunder. Er kann auch heute noch jede Krankheit heilen, bin ich überzeugt von. Und er kann jeden Menschen, den größten Atheisten, zum Missionar machen, wie damals Saulus. Das kann Gott heute immer noch. Das wollen wir unbedingt festhalten. Aber das sind dann nicht mehr Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder ist etwas Spezielles. Wie wir in Hebräer 2, Vers 3 und 4 gelesen haben. Das legitimierte Träger neuer Offenbarungen. Lass mich jetzt mal weitergehen zu Krankheit und Heilung. Da wird vielleicht einiges doch noch deutlicher werden. Wie lange wollt ihr sitzen heute?
Also, zu der Geschichte mit Simson, von David heißt, dass er 10.000 Philister erschlagen hat. Und da ist nicht von Wunder die Rede. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Die zweite Geschichte ist mit den Briefen nach 64. Also das Abendmahl kommt überhaupt nur im Korintherbrief vor. Nicht in den Briefen nach 64 oder vorher, es kommt nur im Korintherbrief und in der Apostelgeschichte vor. Also nur ein Punkt zur Anmerkung. Also das ist keine Argumentation für irgendwas, weder für noch gegen, weil es kommt nur im Korintherbrief vor. Und ich denke aber, der wichtigste Punkt, wenn du sagst, Zeichen und Wunder sind eine Legitimation für Leute, die eine neue Offenbarung bringen. Mhm. Dann muss man zwangsläufig die Frage stellen, warum kann das nicht Leute sein, dass jemand, der eben Zeichen und Wunder tut, eine neue Offenbarung bringt. Mhm. Also der andere Punkt fragt, ja. Ist ja die alte Frage, ist die Offenbarung, spricht die Schrift, abgeschlossen oder nicht?
Ja, gut, die Frage, die muss auftauchen, das ist richtig so. Und da müssen wir eine Grundentscheidung treffen, ob wir eben überzeugt sind davon, dass die Offenbarung Gottes abgeschlossen ist, ja, dass der Kanon wirklich komplett ist, dass Gott uns alles gegeben hat. Aber dazu spricht auch der Hebräerbrief eine deutliche Sprache, der Anfang des Hebräerbriefs, ja, nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Weise geredet hat zu den Propheten und so weiter, hat er zuletzt geredet im Sohn. Es gibt keine höhere Offenbarung als den Sohn, und er ist uns geoffenbart, dass in den Lehrbriefen sind die letzten Geheimnisse der Gemeindezeit enthüllt. Es gibt keine höhere Offenbarung mehr, sie ist abgeschlossen. Wenn jetzt einer kommt und sagt, nein, ich habe doch noch eine Offenbarung, ja, dann muss der erstmal mit seinem Leben beweisen, ob er ein göttliches Leben lebt, und er müsste noch einige andere Dinge wirklich auf dem Niveau der biblischen Offenbarung belegen können. Aber auch dann würde ich noch sehr zurückhaltend sein, das anzunehmen, dass das eine weitere Offenbarung vom Herrn ist. Wenn alle die in den letzten 2000 Jahren behauptet haben, sie hätten neue Offenbarungen, wenn die alle ihre Schriften hätten hinzufügen dürfen, wir müssten heute unsere Bibel mit dem Schubkarren fahren. So dick wäre sie. Alle, die behauptet haben, sie haben noch neue Offenbarungen von Gott. Das wollte doch Gott nicht. Er hat uns doch alles gegeben. Er hat bis hin zum letzten Buch der Offenbarung, das noch bis zum neuen Himmel, neue Erde uns den Blick richtet und dann schließt, wer da etwas hinzufügt oder hinwegtut, auf den werden die Plagen kommen. Ist ein extra Thema, ja, Kanonbildung des Neuen Testaments, aber ich denke, vielleicht mal bis dahin. Jetzt kommt meine Geschichte, die ich erzählen will. Vor 15 Jahren war ich hier in Karlsruhe unterwegs und habe einen charismatischen Gottesdienst besucht. Und da hat jemand gepredigt. Die Predigt war okay, es ging übers Gebet, kann man auch nicht so viel falsch machen, meine ich mal. Und danach sagte er zu den Anwesenden, so, wir haben jetzt übers Gebet gesprochen und wir wollen das jetzt auch praktizieren. Darf ich mal fragen, ist hier jemand krank, der den Eindruck hat, Gott möchte ihn heute Morgen heilen? Steht neben mir ein 83-jähriger Mann auf. Habe ich hinterher erfahren, dass er 83 war, geht nach vorne, der Bruder fragt ihn am Mikrofon, Bruder, was fehlt dir denn? Sagt er, ich habe Herzmuskelschwäche. Ist es normal, dass man mit 83 Jahren Herzmuskelschwäche kriegen kann? Da hat das Herz 3,5 Milliarden Mal geschlagen, hat eine Blutmenge durch den Körper gepumpt, dass man 80 Kesselwagen der Deutschen Bundesbahn damit füllen könnte, habe ich nachgelesen. Also jetzt hat er Herzmuskelschwäche gehabt. Gut, hat der Pastor noch einen anderen Bruder zu sich gerufen und dann haben sie gebetet. Und jetzt hört mal, was sie gebetet haben. Herr, du willst nicht, dass deine Kinder krank sind, und so wollen wir jetzt in deinem Namen beten für diesen Mann, dass du den Krankheitsgeist weichen lässt. Und dann haben sie geboten, weiche du Krankheitsgeist, weiche du Krankheitsgeist, weiche du Krankheitsgeist. Und dann ist der Bruder wieder auf seinen Platz gegangen. Ich habe ihn dann hinterher nach Schluss der Versammlung gefragt, und Bruder, geht's dir besser? Sagt er, ach, ich weiß noch nicht so recht. Da haben wir uns eben unterhalten, dass er 83 Jahre alt war. So, was ist jetzt dort geschehen? Wisst ihr, was die beiden gemacht haben? Das war gut gemeint. Die wollten den Herzmuskelschwächen-Dämon austreiben. Was ist ein Krankheitsgeist? Ist ein Dämon. Ein Krankheitsgeist, ja. Es gibt aber keinen Herzmuskelschwächendämon. Es gibt auch keinen Nierensteindämon oder Rheumadämon. Das gibt es nicht. Die wollten einen Dämon austreiben. Und natürlich hat es nicht funktioniert, sage ich jetzt mal respektlos, weil dahinter eine falsche Vorstellung stand und natürlich auch eine falsche Praxis. Erstens mal, stimmt das denn wirklich, dass alle Krankheit vom Teufel kommt und darum immer weggebetet werden muss? Stimmt es wirklich? Die Bibel zeigt uns, dass Krankheit von Gott als Heimsuchungs- oder Strafmittel bei Ungläubigen gebraucht werden kann oder auch als Erziehungsmittel bei Gläubigen wie bei Hiob. Nicht bei Hiob, Entschuldigung, bei bei Gläubigen nach dem Hebräerbrief Kapitel 12. Bei Hiob sehen wir wirklich, dass Satan Hiob geschlagen hat mit Krankheit. Steht ausdrücklich da. Und dann kann aber auch Krankheit kommen durch menschliches Verschulden. Zum Beispiel durch Überarbeitung, durch lasterhafte Lebensführung, Missachtung von Ruhephasen, sogar durch unwürdigen Abendmahlsgenuss, 1. Korinther 11. Durch Ungehorsam und so weiter. Wir können uns also auch selbst Krankheiten verschulden. Da müssen wir schon ein bisschen differenzieren. Und wenn wir um Krankheitsheilung beten, sollten wir es in der Haltung tun, wie jener Aussätzige in Matthäus 8. Der sagte: Herr, wenn du willst, kannst du mich wohl reinigen. Der Glaube sagt: Herr, du kannst. Das ist das Entscheidende. Der Glaube sagt: Herr, du kannst jede Krankheit heilen. Aber die Ehrfurcht ergänzt: wenn du willst. Du musst es nicht. Gott ist nicht unser Oberkellner, der eine Krankheit auf ein Silbertablett dahertragen muss, wenn wir so mit dem Finger geschnalzt haben. Und ich frage euch wirklich, ob ihr meint, dass das biblische Heilungen sind, wenn schon vorher auf dem Plakat steht Heilungsgottesdienst, wie bei Benny Hinn neulich im September in Essen in der Grugerhalle, Heilungsgottesdienst, oder auch bei Reinhard Bonnke, der an dem einen Abend ankündigte: morgen Abend wird der Herr ganz gewaltige Dinge tun, hat er mir gesagt, ja, morgen will er noch Größeres tun. Woher wusste er denn das? Und ich frage mich, ob das biblische Wunder sind, wenn sie auf die Bühne projiziert werden, möglichst vor laufender Kamera. Wenn ihr einfach mal im Neuen Testament schaut, wie oft der Herr sogar gesagt hat: sagt's nicht weiter. Ja, wie oft er gesagt hat, hat er jemanden sogar weggenommen, abseits genommen und hat ihn dann geheilt. Ja, er hat nie gesagt: so, jetzt will ich mal ein besonderes Zeichen tun, trommelt mal alle zusammen. Und noch ein Kriterium ist wichtig: die biblischen Zeichen und Wunderheilungen geschahen natürlich immer aus echter Barmherzigkeit, nie um vielleicht als Mittel zum Zweck zu dienen, dass jetzt Leute gläubig werden, ja, dass nur ein Wunder gemacht wird, damit dann viele hinterher die Augen aufreißen und bekehren sich. Die Zeichen und Wunder waren nie Mittel zum Zweck. Sie geschahen aus einem bestimmten Grund, und manchmal hat Gott sie auch gebraucht, um Leute dann anzusprechen, aber das Wort kam hinzu und sie geschahen nicht auf der Bühne und wurden nicht inszeniert und nicht vorher angekündigt und nicht vor der laufenden Kamera, sowieso nicht, weil es das nicht gab. In einem Arztwartezimmer von einem gläubigen Arzt hing mal ein ganz phänomenaler Satz. Ich wünschte, der würde in jedem Wartezimmer von Ärzten hängen. Da stand auf einem Plakat oder Wandspruch: Gott ist der Herr, der Arzt bin ich. Wenn er es will, kuriere ich dich. Von wegen die Halbgötter in Weiß, ja, die so alles in der Tasche haben, das war ein demütiger Arzt. Gott ist der Herr, der Arzt bin ich. Wenn er es will, kuriere ich dich. Das ist eine feine Wahrheit zum Ausdruck gebracht. Und da müssen wir wissen, wie ich eben schon andeutete, welche Krankheiten werden denn geheilt in den Veranstaltungen. Hier ist jetzt ein bisschen viel Text auf der Folie, aber vielleicht könnt ihr es doch mitverfolgen. Dr. Nolan unterscheidet zwischen organischen Krankheiten wie Krebs, Gallensteine, gebrochene Knochen oder Verletzungen und Funktionsstörungen wie Magenschmerzen, Brustschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Ansonsten gesunder Organe, muss man schon mal eine Unterscheidung machen. Dr. Nolan berichtet, dass er in seinen Forschungsarbeiten keine charismatischen Heiler gefunden hat, die Fähigkeit hatten, organische Krankheiten zu heilen. Der Unterschied zwischen den biblischen Krankenheilungen und den Heilungen der modernen charismatischen Heiler ist unendlich groß. Dr. Nolan drittens erhielt von Miss Coolman, Catherine Coolman, eine der großen Wunderheilerinnen in Amerika, eine Namensliste von 8 Personen, die durch sie von Krebs geheilt worden seien. Von den 8 beantwortete nur einer die Anfrage von Dr. Nolan. Dieser Patient wurde angeblich von Prostatakrebs geheilt. Dr. Nolan schrieb dazu, dass dieser Patient Hormonbehandlung und Strahlenbehandlung erhielt. Da diese Art von Krebs auf Hormonbehandlung und Strahlenbehandlung anspricht, ist es nicht eindeutig, ob er durch ärztliche Behandlung oder durch Miss Coolman geheilt wurde. Viertens, eine zeitliche Unterbrechung der Symptome der Schmerzen, verursacht durch Funktionsstörungen, kann man immer wieder beobachten. Diese Art von Symptomen ist aber auch durch positives Denken und hypnotische Praktiken beeinflussbar. Erreichen die gleichen Ziele, nämlich vorübergehende Unterbrechung von Schmerzen. Das kann man auch mit fragwürdigen Mitteln erreichen. Fünftens, unter vielen Menschen ist eine Unwissenheit und Einfältigkeit zu finden, die von charismatischen Wunderheilern ausgenutzt wird. Dr. John MacArthur berichtet von einem Mann, der zu ihm kam und behauptete, seine Frau sei durch ihren Pastor geheilt worden. MacArthur erkundigte sich, wie geht es ihrer Frau denn jetzt? Der Mann antwortete, oh, sie ist jetzt gestorben. MacArthur erkundigte sich weiter und stellte fest, dass die Frau innerhalb eines Jahres nach ihrer wunderbaren Heilung von Krebs gestorben war. Das steht dann aber nicht mehr in den Zeitungen. Auch die vielen Leute, die angeblich durch Siegfried Müller geheilt worden sind, das steht dann hinterher nicht mehr da, wenn sie ein paar Monate später doch beerdigt werden. Das schreibt er nicht in seiner Zeitschrift. Ich habe einen Stapel von seinen Magazinen zu Hause. Sechstens, Dr. Nolan beschrieb Miss Coolman als unwissend auf medizinischem Gebiet. Sie glaubte, dass Menschen, die mit organischen Krankheiten zu ihr kamen, um geheilt zu werden, wirklich geheilt wurden. Er beschuldigte sie nicht des Betrugs, aber Dr. Nolan war auch überzeugt, dass in Wirklichkeit diese Menschen durch Miss Coolman nicht von organischen Krankheiten geheilt wurden. Das ist aus einer Zeitschrift von Ernst Mayr, meinem Vorgänger bei der KFG. Damit will ich nicht sagen, es gibt keine Krankenheilungen mehr, das habe ich vorhin schon zum Ausdruck gebracht. Es gibt auch heute noch Krankenheilungen, ganz gewiss. Aber das eine ist auch wahr, Christentum ist keine Gesundheitsreligion. Und das ist meine ganz, ganz große Sorge, dass in vielen dieser Kreise das Christentum wirklich verbogen wird zu einer Gesundheitsreligion. Die Erlösung durch das Opfer Jesu am Kreuz ist wichtiger als die Auswirkungen der Erlösung, sprich Heilung. Aber das hängt eben auch damit zusammen, mit diesem Segensverständnis, von dem wir heute Morgen gehört haben, ja, alttestamentlicher Segen, ihr erinnert euch, Fruchtbarkeit, Gesundheit, Sieg über Feinde. Und weil man die Schrift nicht unterscheidet, weil man einfach den alttestamentlichen Segen eins zu eins auch in die heutige Gemeindezeit überträgt, darum ist diese Erwartungshaltung und darum vielleicht auch vieles, was da hingebogen und frisiert werden muss auf diesem Gebiet. Aber ich habe noch einen Satz eingerahmt auf dem Umdruck. Gott tut oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Wir sind nicht durch ein Wunder erlöst. Der Herr Jesus hing am Kreuz und da sagten seine Spötter, steig herab vom Kreuz, dann glauben wir an dich. Tu ein Wunder. Er hätte vom Kreuz herabsteigen können, hätte ein Wunder tun können, aber dadurch wären wir nicht erlöst worden. Wir sind durch seine Wunden erlöst. Nein, noch genauer, durch seinen Tod. Durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz. Ich weiß, dass auf dem Gebiet viele, viele Fragen sind. Ich habe auch schon oft genug mit Christen gesprochen, die mir felsenfest versichert haben, dass sie in einer charismatischen Veranstaltung von irgendeiner Krankheit geheilt worden sind. Das will ich auch gar niemanden zertrümmern, wer diese Erfahrung gemacht hat und glaubt, dass Gott ihn da angerührt hat. Warum sollte ich ihm das wegnehmen wollen? Ja, das ist auch sehr müßig, dieses Unterfangen. Wer so eine Heilung erlebt hat, der wird das sehr, sehr schwer hinterfragen. Ja? Der ist einfach dankbar dafür und ich kann das gut verstehen. Aber ich kann nicht anders, als von meinem Verständnis des Neuen Testaments her so die Sache beurteilen, wie ich sie jetzt eben entfaltet habe. Wir sollten wirklich beten in unseren Gemeinden. Wir sollten damit rechnen, dass Gott Wunder tut. Und das wollen auch wir im Blick auf unseren sehr kranken Mitarbeiter Norbert. Aber wir werden nicht beten wie die Brüder in Durlach drüben, die gebetet haben, weiche du Krankheitsgeist. Das werden wir nicht beten, sondern wir werden beten, Herr, wenn du willst, dann kannst du den Norbert völlig gesund machen. Mit Arzt und ohne Arzt, mit Medikament und ohne, mit Operation und ohne, da ist Gott ganz souverän.
Vielleicht nochmal grundsätzlich das Argument mit Buch 2, dass sowohl in der Apostelgeschichte wie auch in Briefen durchaus diese Wunder, ich sage mal, sehr selbstverständlich waren. Paulus hat sich auf Eutychus gelegt und er war lebendig. Ins Feuer gegriffen. Also das ist ja dieses Bild, Herr, wenn du willst, sag ich nochmal.
Ja.
Und dass ja oft diese Vorhaltung darin besteht, dass wir Gott dadurch ja klein machen. Wenn man sagt, wenn du willst, und Gott nicht zutrauen, dass Gott jederzeit und souverän viel mehr Wunder tun würde, wenn wir ihm das mehr zutrauen würden. Ich glaube, darin liegt ja oft der springende Punkt. Dass wir durch diese Haltung, die du jetzt auch gesagt hast, Gott klein machen, wenn du willst. Und oft dieses Bild meinen, ich finde, die Apostel und so, die haben ja souverän gesagt, so ist und dann macht es Gott und wir müssen Gott unverschämt bitten.
Ja.
Dann kommen ja diese Dinge aus den
Evangelien
noch rein. Ja. Also dass vielleicht mehr darin der springende Punkt liegt, dass wir mit das Vorwurf ja ist, wir machen Gott zu klein in dieser demütigen Haltung und nicht viel mehr erwarten. Ich bin dankbar, dass du gesagt hast, Gott heilt heute genauso, weil ich denke, das ist bei unser Problem, dass wir da viel zu wenig Gott vertrauen.
Genau.
Aber dieser Spannungsbogen, das wäre vielleicht nochmal so
eine
Frage,
gut,
wie man den zu sehen hat.
Ja, danke Willi. Es ist so, da sind wir in eine Spannung gestellt, aber dieses Argument der Charismatiker, dass wir damit Gott klein machen und wenn wir dann schon so kleinmütig bitten, ja, wenn du willst, aber wenn du nicht, dann lass es halt, ja, dann kann er ja nichts machen, wo ist da der Glaube, ja. Ich kann trotzdem nicht anders beten. Wir sind in diese Spannung gestellt. Du kannst, aber du musst nicht. Wenn du willst, ja, weil Heil schenkt Gott jedem Menschen. Rettung. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird sofort gerettet. Haben wir eine absolute Verheißung. Heilung. Nur dort, wann und wo es Gott gefällt. Das kann ich nicht anders sehen. Weil, wenn wir nämlich dann mit diesen Stellen kommen aus den Evangelien, unverschämt bitten, drängen und so weiter, dann geht es oft wieder in die andere Richtung, das Gebet Gott zwingen soll. Lass mich da ein Beispiel erzählen. Da ist eine Gruppe von Charismatikern zusammen und die brauchen unbedingt 10.000 Mark bis zu einer Uhrzeit, bis um 11 Uhr brauchen sie 10.000 Mark. Was machen sie? Sie kommen zusammen, 40 Leute, und gehen auf die Knie und beten. Eine Stunde, zwei Stunden, auf einmal klingelt das Telefon ist im Raum. Es ist geschehen, was ich jetzt sage. Das Telefon klingelt, mein Name ist so und so, ich weiß nicht, ich kenne sie gar nicht, aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll ihnen 5.000 Mark überweisen. Jubel bricht aus, aber 10.000 werden gebraucht. Sie gehen wieder auf die Knie und beten weiter. Nach einer halben Stunde klingelt das Telefon, mein Name ist so und so, ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, aber mir hat Gott aufs Herz gelegt, ich soll ihnen 5.000 Mark geben. 10.000 Mark innerhalb von wenigen Stunden von Leuten, die gar nicht bekannt waren und die davon nichts wissen konnten. Alle haben gejubelt und haben das als großes Wunder verkauft nach außen. Es hat kein Jahr mehr gedauert, da war diese ganze Einrichtung völlig kaputt. Völlig kaputt, aufgelöst. Ich kann euch nachher unter vier Augen sagen, von was ich spreche, das darf ich öffentlich nicht sagen. Das kennen einige von euch, von was ich jetzt hier spreche. Kaputt, warum? Sie haben Gott gezwungen. Sie haben Gott gezwungen, das war zwingendes Gebet. Und wenn wir Gott so zwingen, verletzen wir ihn in seiner Ehre,
Und wenn wir Gottes Ehre rauben, wir dürfen, Gott gibt alles her. Er hat sogar seinen Sohn hergegeben, aber eines gibt Gott niemals her, seine Ehre. Er hat gesagt, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und dann nehmen wir Gott die Ehre und dann sagt Gott auch mal selbst zu seinen Kindern, gut, ihr kriegt's, aber nicht zu eurem Segen, sondern zu eurem Schaden. So wie wir Eltern manchmal auch, wenn die Kinder unbedingt was haben wollen, dann geben wir es ihnen mal und lassen sie dabei die Erfahrung machen. Das glaube ich, das ist jetzt nicht, kann ich auch nicht mit Bibelstellen belegen, das heißt, ich könnte schon, im Psalm 78 hat Israel auch gerungen, sie wollten unbedingt das Manna und kaum hat es ihnen Gott gegeben, ja, da war schon das Gericht dann da, sie haben es zu ihrem eigenen Gericht dann gekriegt, sagt Psalm 78. Ja.
Dann will ich zu beten, dass der Herr mich schon heiligt, ja. Dann ist das vielleicht so gut, aber.
Ja. Ich kenne die Spannung ja auch, dass. Ich sage auch wieder ein Beispiel. Ich bin hier in Karlsruhe zu einer 92-jährigen Frau gerufen worden, die hatte grauen Star und sah natürlich nicht mehr gut und sie wollte unbedingt, dass wir nach Jakobus 5 über ihr beten und hatte den Eindruck, dann kann sie wieder sehen wie ein junges Mädchen. Ja. Sie hat wirklich den Wunsch gehabt, sie wollte die Bibel lesen, nicht die Bildzeitung. Ja. Sie wollte die Bibel wieder lesen können. Und ich habe schon vorher zu den Brüdern gesagt, wir müssen der Schwester diesen Dienst tun, aber ich fürchte, das Gebet wird Gott nicht erhören. Ich habe ihr vorher gezeigt, anhand von Elisa, 2. Könige 13, da heißt es, als aber Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, habe ich der Schwester gesagt, Schwester, es gibt Krankheiten, wir müssen mal ein Ja finden zu unserem unerlösten Leib, der altert und der wird krank und da kommen Altersgebrechen und ein grauer Star mit 92 Jahren, das ist doch kein... nichts Außergewöhnliches und dann müssen wir auch ein Ja zu finden. Ich habe ihr versucht, das zu vermitteln. Sie konnte es nicht so sehen, wir haben mit ihr gebetet, aber das Gebet hat gar nichts bewirkt. Aber ich bin auch schon mal gerufen worden mit anderen Brüdern in einem Fall, da hat ein Mann wirklich Buße getan, der hat Sünden ans Licht gebracht und dann haben wir gebetet und der Mann, da hat es eine ganz eindeutige Besserung gegeben in seinem Leben. Das will ich auch dazu sagen. Der war krank und er wusste auch, warum er krank war, wozu er krank war. Und das hat einen Zusammenhang mit der Sünde, die in seinem Leben war. Und das ist auch in Jakobus 13 der Zusammenhang. Und dann hat er bekannt und wir haben gebetet und Gott hat wirklich eine spürbare Besserung geschenkt. Er ist nicht mehr völlig gesund geworden, aber er lebt heute noch, ja. Aber eine spürbare Besserung. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Lass uns noch zu Punkt 8 kommen. Nein, 7 sind wir ja erst, die Zungenrede. Aber dann kommt nur noch 8 und 9 ganz kurz. Ja. Nee, das sind wirklich kurze Punkte. Aber Zungenrede, da müssen wir noch was zu sagen. Ja. Was war biblisches Zungenreden? Das war eine real existierende Sprache, eine real existierende Sprache, ein Zeichen für Israel und eine Offenbarungsgabe. Eine real existierende Sprache heißt kein Gelalle. Da haben wir schon wieder das Problem. Ein Sprachwissenschaftler in Kalifornien hat 120 Sprachen und Dialekte auf dieser Erde nach sprachwissenschaftlichen Kriterien untersucht. Aus Neuguinea und überall her. Und jede, die primitivste Sprache, hatte ein System, eine Grammatik, eine Ordnung. Selbst der primitivste Dialekt aus dem Busch, da war eine Ordnung drin, die konnte man knacken und dann hatte man das. Und dann haben sie ihm Zungenrede gegeben aus verschiedenen Gemeinden auf Band. Und er hat sich das angehört und es war Gelalle. Er konnte es nicht knacken, es war kein Code drin. Die Wycliffe-Übersetzer, ja, die brauchen zuerst den Code und dann können sie eine Sprache knacken. Aber wir reden vielleicht hier wie Blinde von der Farbe, wenn wir Zungenrede noch nie gehört haben, können wir jetzt mal die Zungenrede einspielen. Keine Angst, ich muss erst was dazu sagen. Wenn das jetzt jemand zum ersten Mal hört, das ist von ganz weit weg, ich habe extra aus Amerika genommen, aus Florida, ich war da auch nicht selber anwesend, wo das war, ich habe es oft genug live gehört, aber das ist eine Kassette und da hören wir jetzt mal, da betet zuerst ein Mann, ganz normal, er betet und dann ist er fertig und dann fängt eine Frau in Zungen an zu reden. Nur, dass wir es mal gehört haben. Immer wieder vor, Horiki, immer wieder vor. Und jetzt übersetzt er irgendeinen Text, ja, da wiederholt sich kein einziges Wort. In der Zungenrede hat sich dauernd wiederholt, Horiki, Horiki, Horiki. Und bei der Übersetzung übersetzt er einfach das, sage ich jetzt mal salopp, ja, was gerade gepasst hat, dass alle gut zuhören sollen, weil da kam jetzt eine evangelistische Botschaft anschließend. Und ich weiß nicht, welche Gefühle, Empfindungen ihr jetzt hattet, ja, wie die Frau, wie sie spricht, wie sie betet. Schon allein vom Gefühl her, nachdem wir nicht gehen wollen, würde ich nie im Leben sagen, dass das echtes biblisches Zungenreden ist. Ja. Und auch von dem her, dass da ganz gewiss auch kein System und keine Ordnung und keine Grammatik drin war, sondern das war Gelalle. Ja. Und damals war Zungenreden real existierende Sprache. An Pfingsten kommt Zungenrede zum ersten Mal vor, Apostelgeschichte 2. Es war ein Sprachwunder und ein Hörwunder zugleich. Die 16 anwesenden Nationen hörten die Apostel in ihrer Muttersprache reden. Die haben kein Gelalle gehört. Die hörten Muttersprache. Roma und was da alles war, ja. Perser, Elamiter und so weiter. Die hörten ihre Sprache. Und das war überhaupt der Sinn des Zungenredens, dass er gebraucht wurde, dass die Zungenrede gebraucht wurde, um eine real existierende Sprache, die man nicht gelernt hatte, zu sprechen. Aber jetzt steht hier ein Zeichen für Israel. Warum war die Zungenrede ein Zeichen für Israel? Jetzt kommen wir zurück zu der Stelle, wo Zungenrede zum ersten Mal vorkommt. In Jesaja 28, da habe ich vorhin gesagt, komme ich nachher drauf zurück, in Jesaja 28 sagt der Prophet Jesaja prophetisch voraus, dass ein Volk kommen wird, das das Nordreich Israel wegführen wird und dieses Volk wird mit fremden Zungen zum Volk Israel reden und dann macht der Prophet Jesaja die Sprache der Assyrer nach, er imitiert die Sprache und sagt Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. So ähnlich hört es sich für Jesaja assyrisch an, ja, so wie für uns sich das eben angehört hat, hier auf Kassette. Und dann macht er das nach. Das war für Israel ein Zeichen, wenn sie ein Volk hören werden, in anderen Sprachen zu ihnen reden, das heißt Gericht kommt, sie werden weggeführt in Gefangenschaft. Kriegsgefangenschaft. Das ist das erste Vorkommen von Zungenrede. Und ich sagte vorhin schon, immer wenn etwas zum ersten Mal vorkommt in der Bibel, kriegen wir einen ganz wichtigen Hinweis, wie das zu verstehen ist. Ist ein Gerichtszeichen gewesen für Israel damals, als dann die Assyrer kamen und auf einmal auf Assyrisch da mit ihnen geredet haben. Ja, dabei, dabei, hier, geht mal dahin und stellt euch mal auf in die Reihe und dann ab in die Gefangenschaft. Das war Gerichtszeichen. So, auch hier, Apostelgeschichte 2, ist wieder die Zungenrede ein Gerichtszeichen gewesen für die Juden. Der Apostel Petrus und die anderen fangen an, in fremden Sprachen zu reden. Und das war für das damalige Volk Israel ein Gerichtszeichen. Da hat Gott gesagt, Leute, wenn ihr jetzt nicht den Jesus, den ihr gekreuzigt habt und abgelehnt habt, wenn ihr den nicht annehmt, dann werden bald wieder die Ketten klirren und ihr werdet wieder in Kriegsgefangenschaft gehen. Und genauso kam es. Sie haben Christus nicht angenommen. 135 nach Christus, es dauerte keine 100 Jahre mehr, wurden sie abgeführt durch Kaiser Hadrian, in die ganze bekannte damalige Welt verstreut. Und kein Jude blieb mehr im damaligen Land Israel. Und über Jahrhunderte war es bei Todesstrafen verboten, dass Juden das Land Israel betreten durften. Was war das? Das war ein Zeichen des Gerichts, als an Pfingsten Zungenrede geschah. Ein Gerichtszeichen. Und, ja? Dass der zurückfallen, ja, doch, hatte ich kurz erwähnt, aber sag's nochmal, den lies mal vor. Ja.
Hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts stürzen und das Messer werfen.
Ja.
Also in dem Zusammenhang.
Genau. Zungenrede taucht zum ersten Mal auf im Zusammenhang mit Rückwärtsstürzen und Gericht. Ja. Genau das ist da der Zusammenhang. Also, an Apostelgeschichte 2 wieder. Und dann war aber Zungenrede auch noch eine Offenbarungsgabe. Da gehe ich gleich auf der nächsten Folie drauf ein. Zungenrede heute ist oft eben ein Gelalle ohne Grammatik und System, wird oft als Zeichen für Gläubige eingesetzt. Das heißt, wenn sie die Zungenrede erhalten haben, das soll für sie das Zeichen sein, dass sie nun wirklich mit dem Heiligen Geist getauft sind. So wird das umgedeutet. Davon hat der Apostel nichts gesagt. Ja? Dass Zungenrede der Beweis ist, dass man wirklich den Heiligen Geist empfangen hat. Aber so wird es offiziell in den Pfingstgemeinden, zum Beispiel Assemblies of God, haben es in ihren Grundsätzen, Geschäftsleute des Hohen Evangeliums hier in Deutschland haben es in ihren Grundsätzen und viele andere mehr. Und manche sagen es nicht laut, aber denken es leise: wenn du nicht in Zungen reden kannst, dann bist du kein wirklicher, erfüllter Christ. Das ist ganz weit verbreitet, diese Schau. Dann die letzte Erwähnung der Zungenrede finden wir in Apostelgeschichte 19 und 1. Korinther 12, also etwa 52 bis 54 nach Christus, die letzte Erwähnung in der Bibel. Jetzt kommen wir aber gleich zu dem nächsten. Achso, nein, ich wollte das noch zeigen, warum Zungenrede kein Beweis für die Taufe des Heiligen Geistes sein kann. Lesen wir das nur miteinander durch. Von allen Zeichengaben kann Zungenrede am leichtesten nachgeahmt werden. Ich wurde eingeladen vom Leiter der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums in Mannheim, ein Dr. Becker. Lädt mich ein zu sich nach Hause mit meiner Frau zusammen. Und dann haben wir gemütlich geplaudert. Und dann kam er auf Zungenrede und dann sagt seine Frau, ja, sie kann auch in Zungen reden. Und dann frage ich, ja, wie sie das gelernt hat. Und dann sagt sie, durch die Papageienmethode. Beim Bügeln hat sie immer eine Kassette laufen lassen mit Zungenrede. Und dann hat sie angefangen, das nachzublabbern, wie ein Papagei. Und dann hat ihr Mann unter dem Tisch ihr mit dem Bein eine gegen Schienbein getreten, weil sie das rausgeplaudert hat, ja, weil ich konnte mir ein Grinsen nicht ersparen und dann hat er unter den Tisch getreten, ja. Wie konnte sie so naiv sein und mir das erzählen, aber so war es leider. Gut, Langzeitstudie können wir uns schenken. Vieles Zungenreden ist gruppendynamisch erklärbar von der Gruppe angenommen werden, weil eben ein ungeheurer Druck ist. Wenn du nicht in Zungen reden kannst, oh, das halten nur wenige aus mit echten starken Persönlichkeiten, die sich diesem Druck nicht beugen. Manches Zungenreden ist das Resultat psychischer Ekstase, einfach ein emotionales Überwallen der Gefühle. Manches Zungenreden kann auch satanisch oder dämonisch erzeugt sein. Schließlich wird Zungenrede auch in ekstatischen heidnischen Religionen praktiziert, im Voodoo-Zauber zum Beispiel. Das hat dann aber wirklich mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Und Francis Schäfer sah die Zungenbewegung als den Existenzialismus der evangelikalen Christenheit an. Das nur so nebenbei.